Überlebensmagazin.
Die Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste. Rufen Sie an unter Telefon
489 523 05. Immer mittwochs um 21 Uhr. 489 523 05.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörenden. Hier ist Fritz Letsch. Zu Gast ist heute David.
Hallo.
David wird mit mir ein bisschen durch die Geschichte gehen. Wir wollen ein bisschen alte Sachen aufräumen, wie man das so nach Neujahr vielleicht manchmal tun sollte. So alten Kram wegzuwerfen und nochmal hinzuschauen, wo denn irgendwo so eine offene Gestalt, so eine Situation ist, die noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und ich habe da eine, auch in diesem Sender hier mit diesen ganzen netten KollegInnen hier bei Radio Lora. Denn wir haben hier vor ganz vielen Jahren, 2012, also gut 3 Jahre, mit diesem Fall Mollat angefangen. Und einer, der da im Hintergrund bald mitgedacht hat, weil er nämlich ganz nah immer an dem Geschehen war, war David. Das ist die Vorlage für dich, jetzt darfst du.
So nah war ich ja nicht am Geschehen. Eigentlich bin ich erst in das Geschehen involviert worden, als ich in der Zeitung lesen musste, dass man dich angeht. Das wollen wir natürlich erst mal nicht vorgreifen, ja. Aber dann erst bin ich damit eingestiegen. Also ich war bestimmt nicht an der Sache Mollat dran.
Nein, aber so im Hintergrund. Denn du warst ja auch im Hintergrund vom Club Voltaire.
Das kann man sagen.
Und Petra Finsterle im Club Voltaire hatte den Dr. Wilhelm Schlötterer damals eingeladen im Januar 2012. Club Voltaire war immer eine Montagsveranstaltung im Fraunhofer, hinten in der Kulisse.
Eine Mischung aus Kunst und Kultur und ja. Politik vor allem auch.
Es gab immer Musik zu den Veranstaltungen. Ich glaube, es könnte die Dietl gewesen sein, die gespielt hat.
Oder? Die war es höchstwahrscheinlich, weil die war sehr, sehr oft bei uns.
Nehme ich mal an. Und Wilhelm Schlötterer hat aus seinem Buch gelesen, Macht und Missbrauch. Der hatte ja unter Franz Josef Strauß gelitten als Finanzdirektor oder was er da im Finanzministerium war. Also schon was Führendes. Und Strauß hatte damals aber gesagt, der Mann wird nicht mehr befördert. Denn der hatte so Dinge aufgedeckt wie die Zwick-Affäre. Der hatte damals auch gute Drähte und die Süddeutsche war sehr dankbar, Schlötterer zu präsentieren mit den Dingen, die er aufdecken konnte. Beckenbauer hat sich dann selber aufgedeckt, denn der hat in seinen Memoiren mehr Sachen geschrieben und auch ganz stolz, wer ihn auf die Möglichkeiten, die Steuer in der Schweiz zu hinterziehen, aufmerksam gemacht hat. Das wollte man dem Schlötterer dann anhängen, aber Beckenbauer hat es in seinen Memoiren selber geschrieben, also in seiner Eitelkeit.
Ja, für jemanden, der im Bundesfinanzministerium tätig ist, ist die ministerielle Ebene natürlich immer politisch und ab der Ebene wird es dann auch schwierig.
Ja, er war zuerst im Bundesfinanz und dann aber irgendwo im Bayerischen wieder. Und er sollte nicht befördert werden und er musste jede Beförderung einklagen. Und es ging unter Streibel dann auch noch so weiter. Er hatte da ein bisschen schwierige, katzbuckelnde Vorgesetzte, denke ich. Und weil er sich dann immer als guter Beamter dann doch immer geärgert hat über all diese Sachen, hat er da eben dieses Buch geschrieben. Und da kam hinten drin der Fall Mollat vor. Dazwischen waren noch die hessischen Steuerfahnder, die in die Psychiatrie geschickt wurden, weil Roland Koch gesagt hat, lasst meine Freunde in Ruhe. Die haben gesagt, wir kennen keine Freunde.
Ich kenne keinen Roland Koch.
Dann hat man die zum Psychiater geschickt und sie sollten gefälligst die Finger von diesen Steuersachen lassen. Schlötterer hat sich geärgert, er wusste, wo die Millionen zu holen sind, auch aus dieser Zwickgeschichte, wie viel da in die Schweiz geschafft wurde und nicht dem normalen Finanzamt zur Verfügung stand. Und da war dann noch diese Mollert-Sache, um die sich keiner kümmern wollte, wo er gewusst hat, da stimmt irgendwas nicht. Warum ist der Mann damals 6 Jahre in der Psychiatrie und es gibt keinen Befund, es gibt ein paar komische Gutachten, alle widersprechen sich total, es passt nichts zusammen. Mhm. Und da war was von der Bank und ging um Millionen, die in die Schweiz gebracht worden waren. Mhm. Denn Gustl Mollert hatte mit seiner damals noch jungen Frau jeden Freitag eine Fahrt in die Schweiz gemacht und sie hatte die Bündel Geld dabei. Er wusste, dass es strafbar ist. Sie sagte, ich weiß, dass uns nichts passieren wird. Das ist schon irgendwie so von ganz oben gedeckt. Da fuhren die regelmäßig von Nürnberg in die Schweiz, jeden Freitag mit einem Packen Geld.
Ja, nun ist ja die Causa Mollert hinlänglich bekannt in der Presse und also ich glaube auch, dass viele Hörer und Hörerinnen hier bei LoRa die Geschichte grundsätzlich kennen. Es ist auch sehr oft schon besprochen worden in Dokumentationen. Angefangen hat es bei dir eigentlich mit deinem Engagement, dass die Erika Lorenz-Löblein, also Rechtsanwältin, zunächst mal mit der Sache Mollert betraut war und auch gleichzeitig den Unterstützerkreis ja dann aufgebaut hat, ne?
Nee, wir hatten Wilhelm Schlötterer hier in der Gegensprechanlage im März. Damit ging es los. Und ich hatte mir, weil ich ja vom Juristischen damals noch relativ wenig Ahnung hatte, die Erika dazu eingeladen und in diesem Gespräch war dann klar, da müsste irgendwie mal genauer geforscht werden. Und sie hat sich dann in die Sache reingearbeitet und ja, dann ging es so los, so ja, ihn zu besuchen natürlich, rauszufinden, was ist denn aktueller Stand, was ist denn überhaupt passiert. Und dann war die komische Geschichte, Gustl Mollert hatte keine Medikation, obwohl ihm was verschrieben worden war, so das übliche Haldol etc. Mhm. Aber er hatte wohl nichts genommen, er war nicht...
Neuroleptiker, ne? Haldol, glaube ich.
Ja, was absolut ruhigstellt. Mhm. Und ja, dann ging es darum, so klar zu machen, wie lief denn dieser Prozess und dann stellte sich immer mehr raus, das lief alles dubios. Und dann kam raus diese Frau Krach in Erlangen, die auf die Erzählung der Frau hin ein Gutachten erstellt hat.
Der Frau von Gustl Mollert, genau. Die die Anzeige geschaltet hatte und eigentlich erstmal nur Behauptungen in den Raum gestellt hat.
Und die gesagt hatte, ja, der hat mich geschlagen und dieses und jenes. Und daraufhin hat die Frau Doktor gesagt, ja, dann ist er gefährlich. Ja, so ging das damals los und...
Als du mit dazugekommen bist, mit Erika Lorenz-Löblein dann die ersten Besuche gemacht hast von bei Gustl Mollert.
Ja, ich nicht, sie.
Sie, natürlich, ist nicht so einfach, da als Beteiligter mit reinzukommen. Das ist so gut wie unmöglich, selbst als Praktikant einer Rechtsanwältin. Als 50-jähriger Praktikant wäre das schwer möglich gewesen. Mhm. Du bist dann letztlich... mit in den Unterstützerkreis, kann man glaube ich schon sagen, in irgendeiner Art und Weise mit eingestiegen und bist ja dann auch in der Folge dazu gekommen, die Spendengelder, die zunächst von jemand anderem, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem und wo, verwaltet wurden.
In den Verein, ja.
Die für Gustl Mollert bestimmt waren und auch so gespendet wurden, auf der, ich glaube, das ist der ZBB, richtig, ja. Gell? Kannst du noch mal sagen, was das für was das steht?
Bayerische Bildungsinitiativen. Wir machen so seit den 80er Jahren alternative Bildungsarbeit. Das heißt, so Bildung zu machen, wie man selber am Lernen ist. Also gemeinschaftlich forschen und Dinge rauszufinden, wie man denn gerade was lernen will. Und
ja, nichts anderes tun wir hier gerade.
Aktuellen Dingen nachgeht. Genau.
So sehe ich das auch. Dann kam es irgendwann, weil ich möchte jetzt nur noch die Eckpunkte eigentlich der Geschichte Mollert oder der Causa Mollert in irgendeiner Art und Weise aufzählen. Es kam dann ja zu der berühmten, im August 2013, zu der berühmten Befreiung, kann man durchaus so sagen, von Gustl Mollat. Es waren zu dem Zeitpunkt schon mehrere Rechtsanwälte mandatiert, so kann man es mal sagen. Zuerst, also meines Wissens jedenfalls, ich war da heute nochmal auf der großen Chronologie, du meintest die Internetseite zu wissen, ich war mir nicht mehr sicher.
Das Nürnberg-Wiki ist es wahrscheinlich.
Nürnberg-Wiki könnte es sein, genau.
Die haben die Sache sehr,
sehr genau akribisch und sehr, sehr genau und sehr chronologisch auch aufgeführt mit den jeweiligen Daten. Und da habe ich jedenfalls nochmal nachgeschaut, dass also die Erika Lorenz Löblein bereits im Januar 2012 mandatiert wurde. Mhm. Im Februar war dann die Club Voltaire-Veranstaltung und habe ich heute nochmal im alten Archiv nachgeschaut, nachdem ich 10 Jahre lang das Archiv gemacht habe vom Club Voltaire. Und dann kam es im August 2013, nachdem auch bereits Rechtsanwalt Kleine Kosak in Freiburg ja mandatiert war. Und der, also die Erika und er haben zwar jetzt nicht eng zusammengearbeitet, kann man sagen, aber der Rechtsanwalt Kleine Kosak hatte die Verfassungsbeschwerde damals eingereicht. Und
über die Frau Merkel dann gestolpert ist, also die er früher schon gelogen hatte, so öffentlich und sich in der Presse blamiert hatte. Aber dann gab es eben diese
Verfassungsbeschwerde
und da musste sie darauf antworten als Ministerin, da hat sie auch versucht rumzumogeln, aber das Gericht hat dann im Prinzip die Freilassung
entschieden. Ja, da gibt es ja dieses wunderbare Interview des Bayerischen Fernsehens, du hast es bezweifelt, dass das im Bayerischen Fernsehen war, ich habe es leider heute nicht nochmal verifiziert, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es eine bayerische eine Journalistin des Bayerischen Rundfunks war.
Ich hatte ja den Eindruck, es wäre WDR gewesen damals, die das gebracht haben.
Möchte ich jetzt nicht bestreiten, aber jedenfalls hat man da in einem circa halbstündigen Interview, das auch vollständig ausgestrahlt wurde, also ohne Schnitt, ohne Komma, sehr schön die damalige Justizministerin Bayern ins Schwitzen gehen sehen. Das war die reinste Sauna-Veranstaltung. Und es gehört ja dann doch einiges dazu, also mehr als hohen Respekt vor dieser Art des Journalismus, aber es gehört noch mal mehr dazu, um eine bayerische Justizministerin ins Schwitzen zu bringen. Und ich würde doch sagen, wenn man das juristisch ein bisschen genauer alles betrachtet, wer war jetzt daran beteiligt an der Befreiung von Gustl Mollat, würde ich sagen, es war ein Zusammenspiel der juristischen Vorgehensweise und vor allem der Verfassungsbeschwerde und der Klageschriftsätze von Herrn Kleine-Kosak. Da sind die entscheidenden Punkte zu finden, weshalb man dann auch später die Wiederaufnahme überhaupt, das war der Boden der Wiederaufnahme, der juristische Boden auf alle Fälle. Das war die eine Seite und die andere Seite war ganz klar auch das Engagement von Erika Lorenz Löblein, die also den Unterstützerkreis überhaupt erstmal gegründet hatte. Und
die Website gustl-vor-help.de, die auch heute auch sicher noch zu finden ist. Ich habe zwar nicht aktuell nachgeschaut, aber da ist die große übersichtliche Zusammenstellung mit den Materialien damals.
Und was Erika also vor allem auch gemacht hatte, war vielleicht jetzt nicht die vertiefte juristische, verfassungsrechtliche Seite jedenfalls als Sozialrechtlerin, aber es war ganz deutlich, ihre Anträge waren vorwiegend auch politisch und sie haben sich das erste Mal auch zum Fenster rausgelehnt. Also nicht der später, auf den wir dann noch eingehen, Rechtsanwalt Strate hat dann sozusagen, das erste Mal auf die Idee gekommen, eine Anzeige zu erstatten gegen den damaligen Richter des Landgerichts Bayreuth, sondern das ist auch vielleicht unter Juristen eher etwas ungewöhnlich, gegen einen Richter, der das erste Urteil sozusagen gefällt hat, warum Gustl Mollat überhaupt in die Sicherheitsverwahrung gekommen ist. Ich halte es auch aus heutiger Sicht nicht für besonders geschickt, während des laufenden Verfahrens da Strafanzeigen zu stellen. Man kann sicherlich die juristischen Mittel so wählen und auch das Urteil anfechten, aber persönliche Strafanzeigen gegen damals ermittelnde oder beziehungsweise nicht ermittelnde, aber entscheidende Richter zu stellen, ist also jedenfalls mal nicht das diplomatischste Mittel, so können wir es mal sicherlich sagen. Aber jedenfalls kann man sagen, dass der Boden, der juristische und auch der politische, weil es musste ja auch in der Öffentlichkeit hergestellt werden, durch das Zusammenspiel letztlich den Boden, den juristischen, durch Herrn Kleine-Kosak gekommen ist und die politische und auch öffentliche Vorarbeit von der Erika Lorenz-Löffel.
Ja.
Und dann kam es zur Befreiung im August 2013. Da warst du gerade involviert sozusagen worden durch junge Filmstudenten der HFF, also der Hochschule für Film und Fernsehen.
Wir haben schon länger daran gearbeitet. Die waren im Untersuchungsausschuss, der eine Zeit lang da schon immer im Landtag lief und durcharbeitete, was waren diese einzelnen Stationen dieser Entmündigung von Gustl Mollat und da war dieses Filmteam dazugekommen, das waren Studentinnen der Filmhochschule, die dann ja mit dem Bayerischen Fernsehen im Endeffekt diesen Film dann produziert haben, aber eigentlich sollte es einfach ihre Diplomarbeit sein.
Genau, aber ich habe noch die Bilder im Kopf, wie ihr hinter dem Rathaus steht. Es war Sommer, es war in diesen Tagen auch die berühmte Hundshitze da oder Hundstage, wie sagt man auf Bayerisch. Ihr steht da in die... Nicht im Marienhof, sondern wie heißt der Platz dahinter?
Die Grünfläche, das ist der Marienhof.
Na wunderbar, ja. Danke.
Was der Kurt-Eisner-Platz werden sollte.
Richtig, genau. Was der bayerische...
Weil da hinten ist ja gar keine Maria, sondern dem ersten Ministerpräsidenten Bayerns zu gedenken.
Richtig. Und dort standet ihr. Was war dann, das war dein erstes Zusammentreffen mit Gustl Mollat?
Ja, ich denke, im Untersuchungsausschuss war er schon mal gewesen, also da waren wir uns begegnet.
Okay.
Aber in der Freiheit dann ja.
Und was ist dann da genau passiert? Kannst du das mal erzählen vielleicht?
Mein Gedanke war, er braucht ja jetzt Geld und wir hatten die Spendengelder, also es waren etwa 27.000 gespendet worden. Wir hatten von dem Geld eine Demo und ein paar Sachen, was wir zu seiner Befreiung einsetzen mussten damals, auch um Beratung für den Verein, ausgegeben, aber es standen eben so knapp 20.000 zur Verfügung.
Das ist eigentlich erstaunlich wenig, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber es ist erstaunlich wenig, wenn man die Prominenz der Causa Mollat sieht, die sich in den Jahren 2012, 2013 schon sehr, sehr stark entwickelt
hat. Es ist erstaunlich viel,
jeder Tagespresse, in jedem Fernsehen.
Aber es ist erstaunlich viel, wenn du denkst, was ansonsten wo an Spenden aufkommen, was da passieren muss, damit was zustande kommt. Also wir haben also bei Radio Lora, wenn wir ein bisschen, also eine Spur davon hätten, dann könnten wir schon glücklich sein und müssten nicht so oft diese Jingles spielen.
Dann hätte der Felix schon längst sein neues Mischpult, glaube ich.
Die jetzt dann gleich kommen. Wir reden nämlich eigentlich schon fast 17 Minuten am Stück, und wo ich eigentlich nur die Einleitung machen wollte. Und du hast uns ja auch Musik mitgebracht. Mhm. Außerdem haben wir getestet, es gäbe eine Telefonnummer, die heute vielleicht funktioniert. Denn die ursprünglich angegebene läutet im zweiten Studio drüben und wir können es nicht drüberlegen. Aber wenn ihr die Nummer 089-5404 nehmt, 089-5404-1938, 5404-1938, dann könnt ihr uns korrigieren, könnt mitreden, könnt mitdiskutieren. Ich werde es nachher auch nochmal sagen. Und würde mir jetzt eine erste Musik wünschen. Von André, bitte.
Land in Sicht, singt der Wind in mein Herz. Die lange Reise ist vorbei. Meine Seele auf. Ich lebe wieder und bin frei. Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen. Die Spur der Verzweiflung wird der Wind verwehen.
gelben Strand. Der Himmel leuchtet die Unendlichkeit. Die bösen Träume sind verbrannt. Und die Tränen von gestern wird die Sonne.
Wie machen wir denn weiter?
Na, die Land in Sicht ist es. Das heißt, langsam ist ja wieder Land in Sicht für dich,
ja.
Das war spätestens nach der Strafanzeige, die dann später kam. Die liegt schon lange hinter dir. Insofern hast du schon lange Land in Sicht.
Ja, ja.
Aber gehen wir mal weiter. Also, ihr wart im August 2013, hast du Mollert getroffen. Du wolltest ihm das Geld zukommen lassen aus den Spenden, die zustande gekommen sind, in Höhe von 27.000 oder so
ähnlich. Also 20.000 hätten wir für ihn gehabt.
Netto,
er dann gekriegt.
Und was war jetzt dein Problem zunächst mal, ihm die Spenden zu geben? Weil ihr wart ja, glaube ich, nicht mildtätig, ihr wart nur gemeinnützig zu dem Zeitpunkt.
Wir sind kein Verein, der irgendwie einfach nur jemand Geld geben kann, sondern Fenster zu, sondern sind ein Bildungsverein. Und von daher war mein Gedanke, wenn Mollert jetzt sowieso alle anderen informieren wird und über seine Sache reden, dann schreiben wir das einfach als seine Tätigkeit für den Verein auf und er kriegt das Geld überwiesen.
Mhm.
Ganz einfach.
Kann man so machen. Das war eigentlich nur ein Ansinnen, damit er das Geld dann auch relativ einfach
damit
und schnell bekommt.
Damit er schnell an sein Geld kommen kann. Ja. Und er hätte ja sofort einen Vorschuss kriegen können und sonst noch irgendwas. Ich brauche nur gegenüber dem Finanzamt natürlich eine Verwendung des Geldes, die irgendwo der Satzung entspricht.
Und das hattest du ja dann später auch mit dem Finanzamt absprechen müssen, nochmal vorweg.
Das ging sowieso.
Mhm.
Das war ja alles, es ging nur so nicht, dass die Leute eine Spendenquittung kriegen konnten, aber es brauchten eh nicht so viele eine Spendenquittung, außer dem, was wir sowieso für den Zweck hier ausgegeben hatten an Geld.
Warum wir jetzt so lange über Spenden reden und über Geld, was sonst überhaupt nicht unsere Art ist, hatte dann einen Hintergrund. Weil, also du hattest...
Strate kam ins Geschehen.
Und lass uns mal noch
vielleicht
kurz,
noch ein paar Sätze über Strate anfangen.
Das mache ich gerne, aber ich würde jetzt noch gerne ganz kurz beim Rathaus bleiben, also im Marienhof. Dein Ansinnen war es eben, schnell diese Spendengelder ihm zukommen zu lassen.
Und ich habe ihm
auch beschrieben und deswegen
Entwurf
hast du ihm
eines Dienstvertrages gegeben.
Mhm.
Und daraufhin hörte ich erstmal wochenlang nichts.
Was ja erstmal verwunderlich ist, weil also zumindest war es soweit bekannt, ist ja auch nachvollziehbar, wer 8 Jahre Sicherheitsverwahrung hinter sich hat, der ist nicht unbedingt mit einer hohen Finanzkraft beschenkt. Das heißt also, er war wirklich zu dem Zeitpunkt abgebrannt, kann man so sagen.
Ja, aber er hatte immer Leute, die ihm Geld sofort gegeben haben.
Das Problem wird er sicherlich erstmal gelöst haben, aber es kam dann letztlich dazu, dass du wochenlang nichts gehört hast und auf einmal erschien in der Presse, und das war dann der Zeitpunkt, wo ich sozusagen mit einstieg, weil ich in der Presse lesen musste, ja, meine inzwischen seit 20 Jahren bestehende Freundschaft, Freund Fritz, wird quer durch alle Medien durch den Kakao gezogen.
Ja, die Zeit hatte angefangen. Zeit Online hatte einen Artikel reingesetzt, und zwar die Ankündigung einer oder die Androhung einer Strafanzeige.
Genau.
Und nun ist es ja bisher in Deutschland nicht üblich gewesen, dass jemand die Ankündigung oder Androhung einer Strafanzeige veröffentlicht. Und noch dazu gleich in der Zeit, also so prominent.
Aber das entspricht auch einer gewissen Charakterbildung, muss ich sagen. Also jetzt mal ganz offen, jetzt kommen wir zu dem Rechtsanwalt Strate, der dann zuletzt und sehr spät mandatiert wurde von Herrn Gustl Mollert. Ich habe ein bisschen mal geschaut auf seiner Seite und fand es auch bemerkenswert, dass er diesen Artikel selber auf seine Seite gestellt hat, aus der Süddeutschen Zeitung. Vom 15. Juni 2013, da hatte Gabriele Herpel mit ihm ein Interview geführt mit dem Titel Gerhard Strate über Wahrheit. Ist sehr schön, dass er auch die Wahrheit definiert. Jedenfalls, sie hat ihn charakterlich eigentlich im Teaser ganz gut beschrieben. Sie hat geschrieben,
Aus Gerhard Strates Büro im 5. Stock blickt man über die Dächer der Hamburger Innenstadt. Der Balkon ist voller Rosen und wie sich herausstellt, ist Strate nicht nur ein gefürchteter Anwalt, sondern auch Läuseexperte. Er zerquetscht sie. Das findet er effektiver als Sprühen. Er spricht leise und raucht dazu. Als ich mir die Szene so vorgestellt habe, hatte ich so die Camorra irgendwo vor mir. Also jemand, der leise spricht und sagt, aber du willst doch nicht die Familie enttäuschen. Das möchte ich natürlich nicht unterstellen, dass er also in irgendeiner Art und Weise kriminell wäre, der Herr Strate. Aber er hat dann doch seine eigenen Handlungsstrategien, um Läuse zu zerquetschen. Also so wie man das normalerweise mit zwei Fingern macht, war das... Entschuldige Fritz, aber dafür bist du zu groß.
Naja, seine Art, diese Anzeige zu erstellen, mit so Unterstellungen, der Letsch und der Held, wahrscheinlich ein Geflecht von gemeinnützigen Vereinen, um die Steuer zu hinterziehen.
Das stand wörtlich so drin, ja. In seinen lustigen Plädoyers der Verteidigung.
Und aus meiner E-Mail-Adresse jokernetz.de hat er dann eben gemacht, ja, so der Hofnarr oder irgend sowas.
Da konnte man sich schon im Bereich der Beleidigung fast bewegen.
Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass wir uns ja eigentlich kennen. Also wir wurden uns vorgestellt und ich fand es etwas seltsam, also einem Bekannten gegenüber also solche Dinge aufzufahren und dann zu behaupten, ja, wir werden betrügen und...
Noch dazu, wo ihr ja eigentlich an derselben Sache gearbeitet habt. Also ja. Eigentlich hätte man erwartet, auch Herr Strate sagt ja, er sei in der kommunistischen Plattform irgendwann mal gewesen, also in der Plattform, würde ich nicht sagen, kommunistischer Studentenbund in Hamburg.
Kommunisten gab es auch der schrecklichsten Sorte, also das ist keine Qualität.
Das ist bestimmt keine Qualität, aber man wäre es jetzt zumindest, also Begriffe der Solidarität, wenn man an derselben Sache arbeitet, könnten da mitschwingen, rein theoretisch zumindest.
Könnte man sich fantasieren, ja.
Aber das war es wohl weniger. Also es war ja dann nicht nur die Zeit, es war darüber hinaus auch die Zeit, muss ich sagen, die ich dann doch für ein halbwegs seriöses Blatt halte.
Bei mir hat plötzlich der Schwarzwälder Bote und natürlich...
Aber die Zeit hat dennoch, muss ich sagen, unreflektiert letztlich das wiedergegeben, was Strate vorgekaut hatte. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, obwohl die Zeit sonst ein sehr, sehr gutes Blatt ist.
Und wie vorher schon gesagt, die Ankündigung einer Strafanzeige. Da war noch nichts überhaupt...
Da war noch nichts im Raum.
Geschrieben.
Genau, aber es war halt das Haus- und Hofblättchen von Herrn Strate, das muss man auch sagen an der Stelle. Also er hatte da durchaus Verbindungen hin. Darüber hinaus gab es dann, also die Süddeutsche Zeitung hat das nicht so unreflektiert übernommen und hat das eigentlich nur in einem sehr kurzen, am Rande mal kurz gestriffen. Ich hatte jetzt schon ein Streiflicht auf der Zunge, aber das war es nicht.
Nee, und da waren ja bei der Süddeutschen schon einige Journalisten dann wirklich an der Arbeit gewesen und kannten den ganzen Vorfall und Vorgang Mollert etwas und fragten natürlich genauer nach bei den Leuten, die Bescheid wussten.
Und dann waren so prominente Blätter wie das Hinterhofreuter, was war es, entschuldige, das dritte, was du noch genannt hattest?
Ach, da oben, dieser Bayreuther Anzeiger, so ein braunes Blatt da oben, wo der Lapp da immer die, also der heißt Lapp, der Chefreporter, immer ganz nett über die Psychiatrie schreibt, also als wäre das wirklich ein ganz netter Ort und... Ich mache natürlich keine Bilder von diesen NATO-Draht-Gefängnissen, aber es sieht eher gruselig aus, dieses Bayreuth.
Kann man sagen. Ja, und also jetzt habe ich mir versucht, mal vorzustellen, wie wäre das für mich persönlich, wenn ich in der Presse, und zwar auch in der Linksgerichteten, das muss man leider auch sagen, also ich glaube, das sogar in der Taz war auch, oder war es der Freitag, ich weiß es nicht mehr, irgendwo war jedenfalls in einem linken Blatt schon was auch zu lesen darüber. Und das war eindeutig. Also das ging in Richtung Unterschlagung von Spendengeldern.
Ja.
Jetzt habe ich mir überlegt, wie würde ich mich sozusagen, also du bist in München jedenfalls sicherlich prominenter in Anführungsstrichen als ich hier in der Lokalpolitik, zumindest in der Linksalternativen.
Wie hätte das auf mich gewirkt? Wie hätte ich, ehrlich gesagt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte mich zu Hause ein Jahr lang eingesperrt und hätte gewartet, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und deswegen, das war für mich irgendwo die Triebfeder, überhaupt auch tätig zu werden, mhm, und dich anzurufen zunächst mal. Was ist los, Fritz? Mhm. Was passiert hier gerade?
Ja. Ich meine, das Erste war natürlich, dass wir hatten als Verein dieses Ermittlungsverfahren am Hals und es wurde dann im Internet, dieser Wolf-Blog war damals sehr viel, wo so Hintergründe ständig diskutiert wurden. Da kamen so diese ersten Denunziationen, hat Letsch betrogen und was ist dieser Letsch für ein Schwein und den armen Mollat und also all dieses...
Naja, er war ja auch das große Justiz- und Psychiatrieopfer zu dieser Zeit.
Genau.
Und es gab keinen Zeitpunkt seiner über 8-jährigen Karriere, in der er prominenter in der Presse vertreten, mhm, war, als zum Zeitpunkt seiner Befreiung. Und genau, mhm, da, sozusagen aufgesattelt, genau, kam dann die Denunziation und Diffamierung, mhm, deiner Person.
Genau.
Weil du sagtest, die Ermittlungsverfahren seien gegen den Verein gerichtet geworden. Eine Strafanzeige war, die dann später folgte, war ganz persönlich gegen dich.
Mhm.
Muss man auch sagen. Also eine Strafanzeige kann man gar nicht gegen den Verein stellen, weil der Verein kann nur schwer eine Straftat begehen.
Ja, ja. Aber eben als Vorstand, beziehungsweise weil ich ja auch diese Geschäfte geführt habe, also dieses Konto geführt habe und all diese Sachen. Und dann,
ja. Aber wie hat es sich für dich angefühlt? Also das ist das, was mich wirklich immer so interessiert.
So ein Schlag unterm Gürtel.
Ja. Also Schockzustand, kann man das sagen, eine Zeit lang?
Ja. Und dann natürlich der Versuch klarzustellen und dann zu bemerken, es wird ja ständig das Wort im Mund rumgedreht von allen. Also in der Presse kommt eigentlich nur, naja, das interessiert jetzt keinen mehr oder irgend sowas und jetzt sehen wir erst mal. Und dann kam natürlich der Entscheid des Gerichts, zu der Einstellung kam ja erst im Dezember.
Mhm. Das heißt,
bis dahin bist du natürlich auch erst mal beschäftigt, denen
Monate
das Material zu liefern. Wir hatten dem Finanzamt die Buchhaltung abgeliefert, also diesen ganzen Bereich.
Um dich zu exkulpieren sozusagen.
Genau, um einfach klar zu machen, was gelaufen ist.
Mhm.
Das Finanzamt hatte gesagt, dieses Geld für Mollat, das könnt ihr ihm auch direkt auszahlen, wenn ihr keine Spendengewidmungen ausstellt.
Mhm.
Und damit war das ja möglich gewesen und er bestand auf Barauszahlung. Es war relativ schwierig, weil du kriegst an der Bank heute nicht mehr ohne Anmeldung 5.000 Euro ausgezahlt.
Und bei der Bank für Sozialwirtschaft gibt es noch nicht mal einen Geldautomaten oder einen Schalter.
Das musste man eh über das eigene Konto dann machen. Und die beiden Kollegen hatten dann mit Mollat auch ihre liebe Mühe, das hinzukriegen.
Ja, aber gab da Terminschwierigkeiten.
Er hatte sein Geld, ne? Und dann gab es noch so und so viele, die ihr Geld zurückhaben wollten und das war dann natürlich konfus und seitdem haben wir ein Minus im Verein auf diesen...
Was aber interessant ist, dass die Leute dass das eine Reaktion war der Öffentlichkeit eigentlich, zu sagen, jetzt wollen wir unser Geld zurück. Das heißt, das, was der Herr Strate da mit seiner Anzeige eigentlich verursacht hat, war, dass die Spendengelder für Mollat sich jedenfalls schmälerten zusätzlich.
Ja, ja.
Das kann man mal ganz deutlich sagen.
So
kannst du sagen,
waren.
Um wie viel Prozent etwa? Oder wie groß dieser Schaden?
Es war einfach schlagartig zu Ende, beziehungsweise...
Mhm. Es gab keine Spenden mehr, ne?
Ja, 5.000 oder sowas wollten die Leute zurückhaben auch.
Mhm. Aber das ist dann fast ein Viertel.
Ja.
Also kann man sagen, er hat eigentlich seinen eigenen Mandanten um ein Viertel seiner Spendengelder gebracht durch diese Anzeige.
Ja. Weil ob das dann bei ihm eingegangen ist, er hatte ja dann auch ein Konto dafür.
Würde man noch nicht als Mandantenverrat einstufen, weil ich meine, dass er das bewusst und vorsätzlich gemacht hat, wird man ihm schwer nachweisen können. Aber, und das will ich auch gar nicht unterstellen im Übrigen, ich halte das wirklich für eine gewisse Laissez-faire-Haltung beim Umgang mit der Öffentlichkeit. Also das sind sozusagen Kollateralschäden für ihn.
Ja, das mit Mandantenverrat würde ich für was anderes nehmen.
Ja, das sehe ich dann auch erst, also sozusagen in der Endzeit des Mandats Mollat-Strate.
Mhm.
Aber das möchte ich dann doch anderen überlassen, insbesondere der Bundesrechtsanwaltskammer, wie sowas zu behandeln wäre, wenn ein Rechtsanwalt nach Mandatsniederlegung wohlgemerkt immer noch interner und nicht im Gerichtssaal gesprochene Dinge ausplaudert über seine eigene Internetseite, um damit wieder, sag ich mal, eine gewisse Öffentlichkeit für sich herzustellen.
Mhm.
Und also was man ihm, glaube ich, schon
ganz höflicherweise sagen kann, ist, dass er sich gerne in der Presse liest und dass sein rosa Einstecktüchlein halt einfach auch für was steht, ne?
Ja, und dass man in Hamburg da anscheinend kurze Verbindungen hat.
Und der Nadelstreifenanzug ist jetzt nur auch nichts typisch Hamburgerisches, ne? Also die Zurückhaltung der...
Dunkelblau würde reichen.
Dunkelblau hätte genügt, ja. Gut, aber so hat sich's dann ergeben. Jetzt, wie waren diese 4 Monate für dich? Hast du in München oder auch in anderen Zusammenhängen, hast du vielleicht auch in dem Moller-Sympathisantenkreis, da gehe ich mal fest davon aus, dass sich Leute von dir abgewendet haben.
Der Unterstützerkreis war einfach ganz schnell damit zersplittet, weil Strate in Bamberg bei einem Treffen einfach verkündet hat, der Letsch schadet dem Mollert und damit war damals diese Sache in diesem Unterstützerkreis zu Ende. Ein Teil glaubte den unterstellten Betrug und ein Teil sagte, das kann überhaupt nicht sein und damit waren 2 Fronten da und die Zusammenarbeit war dann, ich meine, die war auch hinfällig, weil ja Mollert frei war und ja. Der Unterstützerkreis war zu seiner Befreiung da. Mhm. Und jetzt die juristische Aufarbeitung war ja wieder noch ein anderes Kapitel. Und mit dieser Sache war aber natürlich auch die Erika Lorenz-Löblein aus dem Geschehen, weil sie kein Mandat mehr hatte. Und was eine Anwältin in dem Fall auch tatsächlich tut, seitdem schweigt sie.
Schade, weil sie eigentlich sehr viel dazu zu sagen hätte.
Weil ja ein Mandat von, wenn es erloschen ist, ist es vorbei.
Ja, wobei die Schweigepflicht natürlich weiter gilt. Ne?
Also ja, die Schweigepflicht bleibt, aber die Pflicht für einen Mandanten in der Öffentlichkeit zu sprechen ist zu Ende.
Das ist richtig, ja. Und vor allem ist
oder
die
auch
Erika
über einen
auch,
Mandanten zu sprechen.
Also das, glaube ich, können wir auch über die Erika gerechterweise sagen. Sie ist komplett anders, was die Öffentlichkeit angeht, als der Herr Strate. Das heißt, sie ist eigentlich sehr zurückhaltend und passt sehr gut darauf auf, wann sie welche Äußerungen in der Öffentlichkeit macht.
Genau. Und sie hat eben ab dem Moment auch im Prinzip den Mund gehalten, im Gegensatz zu Strate, der danach immer noch weiter plaudert.
Ja, und er hat dann danach, nachdem er die Filmrechte dann doch nicht gekriegt hat, auch noch ein Büchlein darüber veröffentlicht, das ich jetzt gerade gefunden habe auf seiner Seite.
Ja, also, ja,
ganz stolz hat er das Buchcover und meine Geschichte mit Mollert, wobei sich ja Mollert hat von ihm scheiden lassen, also muss man auch sagen. Ne?
Genau.
Also er hat das Mandat niedergelegt.
Und dieses Buch hätte ja eigentlich als Filmskript dienen sollen, um noch eine Hollywood- Schmonzette draus zu machen.
Da wäre aber richtig Asche drin gesteckt, wa?
Ja, aber wenn jetzt die Rechte bei Gustl Mollert sind, dann hat er sie selber.
Das finde ich eigentlich am besten. Das gefällt mir, weil das ist seine Geschichte.
Und damit könnte jetzt auch dann Ruhe sein.
Sollte man langsam mal ziehen können, aber es hat uns ja doch noch etwas umgetrieben.
Und dafür geben wir uns jetzt etwas Musik als nächstes und dann hören wir noch einen Jingle und ich sage die Nummer aber nochmal schnell. 5404-1938. 5404-1938 oder natürlich von draußen die 089 oder vom Handy die 089 voraus 5404-1938. Bitte, Andrea, eine Musik.
Oh. Zum Tod werd ich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben. Doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Ich werde dich lieben, ich werde dich lieben, werd dich lieben. Weit über den Tod. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben. Doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Meine Seele fliegt zu dir und sie fliegt dir. In dein Herz.
nicht treu bist und du wirst mich lieben bis zum Tod. Und ich werde dich lieben, ich werde dich lieben, werde dich lieben weit über den Tod. Und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Glaube, glaube mir, ah, glaube, glaube mir, ah, glaube, glaube mir.
Haben Sie genug von Staatsfunk und Dudelsendern, die Sie schon am Morgen entweder mit inhaltsleerem Politgefasel oder mit aufgesetzter Fröhlichkeit begrüßen? Jetzt gibt es eine Alternative. Radio Lora ist Montag bis Freitag ganze 23 Stunden on Air und am Sonntag insgesamt 10 Stunden. Allerdings empfangen Sie unser erweitertes Programm nur, wenn Sie ein Digitalradio, genauer gesagt ein DAB Plus Radiogerät erwerben. Das gibt es ab 40 Euro zu kaufen. Als Alternative zum Kauf eines DAB Plus Radiogeräts können Sie uns während der neuen Sendezeiten aber auch live übers Internet empfangen. Und besonders würden wir uns freuen, wenn Sie unser erweitertes Programmangebot unterstützen. Zum Beispiel durch eine Mitgliedschaft im LoRa Förderverein oder durch eine Spende. Mehr Infos unter 489-52304. Noch einmal 489-52304 oder www.lora924.de.
Und wenn jetzt Donnerstagvormittag 11 Uhr etwa ist, könnt ihr natürlich nicht mehr anrufen. Aber falls bei euch gerade noch Mittwochnacht 21.41 Uhr ist, dann könnt ihr die 5404 1938 wählen und mitreden.
Ja. Ja, wir waren, sind jetzt über die kurzen Ausflug in die schwulen Lieder und die Diebe, wie du gerade gesagt hast.
Rio-Reise, muss man den jungen Leuten noch dazu sagen,
ja,
falls sie es nicht kennen.
Rio, ja, hat aber für uns beide, glaube ich, eine große Musikgeschichte gemacht.
Dieses Stück kannte ich nicht von Rio.
Tja, dass ich dir nochmal Rio was Neues beibringe, das hätte ich nicht gedacht.
Naja, damals hatte man nicht so viele Platten.
Die drei Vinylplatten, na gut. Ja, also wir haben jetzt einen kleinen Ausflug in die etwas abstrusen Widerlichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit von Herrn Strate genommen. Wie das dich betroffen hat, haben wir noch nicht ganz rausgefunden. Wie es den Monat betroffen hat, das ist seine Spendengelder.
Es hat natürlich erstmal fürchterlich reingehauen. Es hat ein scheiß Gefühl gegeben. Du hast mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Die Staatsanwaltschaft war aber dann sehr nett und freundlich und hat dann eingestellt. Aber was macht man mit einer Einstellung? Also wie kannst du öffentlich sagen, das Verfahren gegen mich wurde eingestellt, das hat keine Menschen interessiert?
Das ist eine allgemeine Erkenntnis.
Und das ist auch sowas, naja, hat man nichts nachweisen können, aber
bleibt
vielleicht
immer
war
was
er
kleben.
Doch. Oder der große Strate, den braven armen Mollert befreit, der muss doch irgendwo Recht haben.
Ja, das war natürlich auch an der Stelle sozusagen diese Opferrolle, die, also Opferrolle ist das falsche Wort, weil wer 8 Jahre Isolationshaft und Sicherheitsverwahrung hinter sich hat,
es
wie Herr Mollert, aber das, was er in der im öffentlichen Bild war, da war er natürlich das Justizopfer Nummer 1 und dem hast du sozusagen in der Öffentlichkeit sein gutes Geld genommen. Klar. Und noch dazu aus Spendengeldern, also du hast sozusagen die Öffentlichkeit im öffentlichen Bild direkt geschädigt.
Und es gibt ja so ein Helfer-Täter-Opfer-Dreieck. Also, und es wird dann immer gewechselt in so Täterverhältnissen, dass man immer sagt, na, immer einer ist der Täter, einer ist der Helfer und einer ist das Opfer. Und da musste natürlich jetzt ein Täter her, weil in dieser ganzen Sache Mollert war ja außer seiner Frau der Täter unsichtbar geblieben.
Die bayerische Justizministerin kann es ja nicht gewesen sein.
Ne? Nee, die war ja zu jung und zu dumm eigentlich so jetzt in dieser Situation. Die hat ja nur immer gesagt, nee, ich sehe nichts, da ist nichts und so weiter. Mhm. Die Banken waren nicht mehr im Vordergrund.
Die sind nie im Vordergrund.
Dieses Geld, das in die Schweiz transportiert wurde, jeder Zahnarzt hatte diese Angebote seiner Bank bekommen, Geld in die Schweiz zu bringen. Mhm. Jeder wusste es, aber keiner hat sie damals in den Zeitungen geschrieben. Und alle waren erstaunt, jemand hat Geld in der Schweiz.
Ja, sowas.
Ja, sowas und Steuer hinterzogen. Und diese ganze Hönnes-Geschichte, also dieses ganze Aufgerege, im Kleinen haben das so und so viele Tausende gemacht.
Lässt sich
und
aber
damit hatte ja die Frau Mollert damals ein Geschäft. Mhm. Also die hat ja da Millionen.
Vor dem Hintergrund kann ich aber auch ein Stück weit verstehen, jetzt wiederum den Gustl Mollert, der sozusagen geschädigt war durch diesen ganzen Finanzfilz, den wir hier nicht nur in Bayern, sondern in Gesamtdeutschland auch und haben, aber besonders in
davon.
Bayern.
Ja.
Und ich kann ihn jetzt schon ein Stück weit verstehen, wenn er sozusagen den Vertrag vorgelegt bekommt, der ganz gut gemeint war und auch juristisch wasserdicht im Übrigen. Ja, und auch sogar das Finanzamt hatte ja dann später den Freibrief dafür gegeben.
Das ist
gegeben.
Ein simpler Dienstvertrag aus dem Internet
ganz,
gewesen.
Ganz simpel, irgendeine Vorlage, die man sich da kurz mal rausfischt aus den großen Weiten des Netzes. Aber ich kann ein Stück weit seine emotionale Lage sozusagen nachvollziehen. Er hat diesen ganzen Filz
aber
hinter sich und das wollte
Gedanken
er nicht.
Aber lassen wir mal den Gedanken fertig machen. Mhm. Wenn dieser Täter unsichtbar ist, weil dieser Richter Brixner wurde dann irgendwie von ein paar Leuten dämonisiert, aber der hatte eine kranke Frau zu pflegen, der hat sich einen Scheiß um das Ganze gekümmert. Und da gab es noch so eine ganz unsichtbare Richterin Heinemann, die eigentlich Berichterstatterin war, aber das Urteil nicht unterschrieben hat, sondern in Urlaub gefahren ist.
Also.
Die auch nicht zum Untersuchungsausschuss erschienen ist, sondern aus Peru einen Brief geschrieben hat, der nie veröffentlicht wurde, obwohl ja so ein Untersuchungsausschuss eigentlich was öffentlich sein sollte. Diese Richterin Heinemann und dann hat irgendjemand noch irgendwie, ach, die hat ja auch irgendwie Geld mal angelegt und so. Und dann ging das ja weiter, diese Hypovereinsbank und Hypo Real Estate, da hat der ganze Staat hat Geld in die Schweiz gelegt.
Allerdings.
Also, das Land Bayern hat vielleicht sogar die Steuern hinterzogen. Also mit diesen Modellen konnte ich mir ja immer da ein bisschen rum. Und diese Bundesvermögensverwaltung, die gibt's da, die Bayerische Landesvermögensverwaltung, die gibt's plötzlich nicht mehr.
Mhm.
Das ist jetzt alles da in diesem Landesamt für Finanzen oder sowas umkaschiert und
manchmal bin ich froh, dass ich nicht alles weiß und vor allem darüber nichts weiß.
Ja, ja.
Und sonst landet man am Schluss in der Sicherheitsverwaltung.
Nee, und es gibt ja Leute, die haben sich darum gekümmert und die haben sich so gewundert, was ist denn da? Da gibt es noch irgendwelche alten Nazi-Millionen und so, was die Amerikaner hier gelassen hatten. Und der Herr Kissinger weiß da irgendwas und so ein paar Leute da in, nee, nicht Nürnberg, Feucht, Fürth war es irgendwie in die Fürther Viererbande irgend so, wo Kissinger dazugehört.
Also ein großer Filz, ein großer Moloch, mit dem du dich eingelassen hast.
Ja.
Jetzt kam es dann zu der Strafanzeige. Die Presse war eigentlich schon davor schlecht, aber es gab dann nochmal eine neue Presseerklärung vom Herrn Strate. Es gab auch verschiedene immer wieder Stellungnahmen der Verteidigung, wie er das Ganze genannt hat. Im Dezember war es dann soweit, da kam die Einstellungsverfügung und das muss man jetzt gerechterweise auch sagen, die er auch über seine Seite verbreitet hat, aber du hast natürlich völlig recht damit, also wer schon mal Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, weiß das auch. Jemand, der mal verbrannt ist in der Presse, selbst wenn der eine Richtigstellung erwirkt vor Gericht, was du nicht getan hast, wohlgemerkt, dir war das zu blöd, Gott sei Dank an der Stelle, aber sie wirkt natürlich nicht in keinster Weise nach. Meistens ist die gegen, also wenn der Diffamierungsartikel die Seite 3 in der Süddeutschen war, dann ist die Gegendarstellung 3 Zeilen wert im Münchner Lokalteil irgendwo.
Ja, ja.
Und das Interesse der Öffentlichkeit für die Gegendarstellung ist genauso groß. Dass der Unterstützerkreis danach gespalten war, ist mir bewusst. Hast du selber persönlich oder auch vielleicht in deiner politischen Arbeit, die du ja durchaus betreibst und in deiner Bildungsarbeit oder möglicherweise auch in deiner beruflichen Tätigkeit, du bist ja Privatdozent, glaube ich, an der Sozialfach auch, Hast du da irgendwie festgestellt, dass die Sache auf dich rückgewirkt hat? Auf dein berufliches, auf dein persönliches Leben, auf dein politisches Leben?
Nee, das kannst du nicht.
Das würde man ja nicht offen machen,
ne? Nee. Das kriegt man nicht wirklich gesagt. Es gibt Leute, also so im Bekanntenkreis, die haben natürlich immer gefragt, was ist denn aus dem Mollat geworden? Und da kann ich nur sagen, weiß ich nicht. Da ist er wahrscheinlich irgendwo bei Wiesbaden oder Frankfurt bei einem Zahnarztfreund, der ihm damals ein Appartement besorgt hatte. Das kommt in dem Mollat viel mehr vor, der da am 8. Dezember nochmal im Fernsehen war. Aber ich denke, damit ist jetzt die Sache.
Ja, die Sache
durfte er muss sich sein neues Leben anfangen und da fährt er nochmal Autorennen im Film auch da in England und so.
Also so verbrannt wie du jedenfalls ist der Herr Strate nicht durch die Geschichte, aber er hat das Mandat entzogen bekommen. Er hat dennoch dann noch weiterhin ein paar wenige Texte jedenfalls veröffentlicht, die auch durchaus sich gegen seinen eigenen Mandanten richteten oder beziehungsweise gegen die Aussagen des eigenen Mandanten.
Ich denke, dass er genug von seinem Maschmeyer und dem Druckerkönig da...
Das würde mich stolz machen, dieses Mandat.
Ja, da hat er nochmal irgendwelche Schweizer Anlagen des Herrn Strate, des Herrn Maschmeyer da in irgendeiner Weise zu bearbeiten gehabt. Der hat ja seine feine... Der hat sicher genug da in Hamburg und wird sich zur Ruhe setzen.
Es ging ja auch, glaube ich, gar nicht so sehr ums Geld bei dem Film, den er angestrebt hatte. Ich weiß das nicht wirklich, weil das kenne ich nur durch dich sozusagen, die indirekte Information. Aber ich glaube schon, dass es so vom Typus her, wie er einfach tickt, weniger um das Finanzielle ging. Oder das, was er sich an Einnahmen durch den Film erwartet hätte, sondern ganz deutlich um seine Reputation.
Ja, ja.
Und am liebsten wäre ihm gewesen, wenn also die Hauptrolle sozusagen seine Rolle gewesen wäre
natürlich
da drin. Und also ein richtig schöner Justizgerichtsfilm, der vor Schmalz nur so trieft. Und er ist der große Held, der also hier den Herrn Mollat herausgeholt hat.
Was die Amerikaner ja gerne so abfeiern. Und die Konstantin-Film hatte ja sowas auch schon in der Planung mit schon irgendwelchen Schauspielern, die benannt waren oder so.
Gott sei Dank ist es zu dem Film bis dato jedenfalls nicht gekommen. Und ob der Mollat seine eigene Geschichte nach Hollywood verkauft, ich würde es ihm nicht empfehlen. Aber
es täte ihm, glaube ich, nicht gut. Ja, wir gehen in die letzten Minuten, deutet uns André gerade an. André, ja.
Dann, was gibt es von deiner Seite aus? Also, wir haben gesagt, man merkt es nicht sozusagen.
Es gehen andere Dinge weiter. Es ist im Schlagschatten der großen Sache die Ilona Haselbauer freigekommen. Witzigerweise hatte die Forensik in Taufkirchen ihr Entlassdatum auf den letzten Prozesstag von Gustl Mollat gelegt. Ilona Haselbauer ist eine tolle Sozialarbeiterin, die einen Wilde Weiber e.V. früher mal in Regensburg gegründet hatte. Und wenn sie sich mit Frauen gestritten hat, manchmal etwas handfest wurde. Aber das berechtigt keine 7 Jahre Psychiatrie.
Nee, und vor allem und keine Forensik. Sicherungsverwahrung.
Ja, Sicherungsverwahrung. Und da hat sich Taufkirchen sehr dumm angestellt, diese Frau zu entlassen. Und weil man halt immer dieses unterwerfende Entlassmanagement haben will in der Forensik. Also ein Mensch muss sich unterwerfen und wenn er ganz brav ist und ganz brav ist und ganz brav ist und noch mal ein paar Mal verspricht, dann lässt man ihn raus. Und das taugt halt für manche dieser Menschen überhaupt nicht.
Ja, man kennt es schon so ein bisschen von der Zweidrittelregelung aus dem normalen Strafvollzug. Also, dass
den gibt es in der Forensik
nicht. Den gibt es in der Forensik nicht, das ist ganz klar. Aber auch da gibt es so Parallelen. Auch da muss natürlich eine Einsicht und eine Reue da sein. Auch da darf man sich während der Haftdauer nichts weiter zu Schulden haben kommen lassen. Aber umso mehr ist da diese unterwürfige Haltung, die gesucht wird, dann schon in der Forensik da. Also das ist nochmal 3 Ecken stärker, oder?
Ja, und da müssen diese Mitarbeitenden dort ein bisschen in Zukunft lernen, dass nicht dieser Forensikbetrieb das Schlimme ist. Jeder Tag wird mit 300 Euro aus dem Innenministerium bezahlt.
Was unglaublich viel ist, wenn man die Haftentschädigung des normalen Strafvollzugs ansieht.
Und da kannst du damit aber den anderen Psychiatriebetrieb mit finanzieren. Mhm. Also mit dieser Aufbewahrung. Darum sind die Forensiken so voll und dann wird immer groß hier die Angst geschürt vor den psychischen Gewalttätern. Und dabei gibt es einfach keine Sicherheit. Also wenn Leute einen psychotischen Schub haben, dann haben sie den und den kann ich nicht 5 Jahre vorher wissen und jemand einsperren dafür, sondern das kann halt einfach irgendwann mal sein. Mhm. Und damit müssen wir im Leben rechnen, dass sowas passieren kann. Genauso wie ein witzigerweise ja Justizmitarbeiter anscheinend, also so ein Fahrer der Justiz in da im Fränkischen da neulich an Neujahr sich über die Nachbarn ärgert und ein Mädchen erschießt.
Deswegen ist ja auch also die gutachterliche Stellung, die
kein Wahn.
Ja, nein, der war ist nur gerade wach.
Schusswaffenbesitz.
Der ist durch Silvesterfeuerwerk halt wach geworden und hat sich darüber geärgert, dass er jetzt wach wird, weil es draußen so laut ist.
Genau,
und deswegen hat er das Mädchen.
Schusswaffenbesitz ist das Gefährliche.
Das sehe ich genauso, aber daran muss man arbeiten.
Auch bei Justizmitarbeitern.
Ich finde nur, dass die gutachterliche Stellung, die sozusagen am Ende der Sicherheitsverwahrung steht, immer, da gibt es mehrere Prüfungen, die sind gesetzlich auch vorgeschrieben.
Ja.
Nur ganz ehrlich, also genauso wenig, wie ich sagen kann, ob jemand in 5 Jahren möglicherweise einen psychotischen Schub hat und dumme Dinge tut dann, genauso wenig kann ich die Prognose fürs nächste halbe Jahr stellen, wenn es darum geht, ob ich ihn freilasse oder nicht. Also allein schon diese Fragestellung an einen Gutachter, denn der kann so viel Psychiatrie studiert haben, wie er möchte und auch so viel psychiatrische Erfahrung haben, wie er möchte, aber er kann diese Aussage letztlich nicht treffen. Er kann eine Prognose, eine Hypothese in den Raum stellen, mehr aber auch nicht. Und ich glaube auch, dass wir da sozusagen die Gutachter und Gutachterinnen ganz deutlich überfordern. Und man merkt das auch an den Gutachten.
Und dass unser Sicherheitsgefühl, das natürlich verkehrt rum, wir können vor keinem Menschen sicher sein, dass er irgendwann ausrastet. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir freundlicher miteinander umgehen, dass das weniger passiert. Und jetzt müssen wir zu Ende kommen. Ich danke dir, David, und wir gehen in eine Schlussmusik. Und ja, danken fürs Zuhören.
Schönen Abend noch und ja, hat mir Spaß gemacht, die Rollen mal zu verdrehen.
Falls ihr die Wiederholung hört am Donnerstagvormittag. Ciao.
Ciao.
Programmhinweise. Der Club Latino jeden Donnerstag von 22 bis 24 Uhr mit Musik aus Lateinamerika und Spanien.
Así es, amigos de la música buena, el Club Latino cada jueves de 22 a 24.
Donnerstag an den geraden Monaten um 17 Uhr können Sie die Sendung von COFRA hören, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation.
I do believe that we Critical American Voices, eine Sendung des Munich American Peace Committee, die Sie jeden zweiten Montag im Monat um 20 Uhr hören können.
Kultur bei Lora München, gnadenlos, subjektiv, offen.
Kultur bei Lora München gibt's jeden Freitag von 19 bis 20 Uhr.
Und am Freitag, den 15. Januar, hören Sie um 19 Uhr bei Lora Kultur. Das Münchner Stadtmuseum zeigt unter dem Titel Gretchen Max Mondain, warum die Damenmode der 1930er